Jesus ist unterwegs zu einem Notfalleinsatz. Die Tochter des Jairus liegt im Sterben. Und dann kommt sie, die blutflüssige Frau. So ist die Geschichte überschrieben, beziehungsweise so wird diese Person meist genannt, wenn man von ihr spricht. Und ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass diese Frau keinen Namen bekommen hat, denn das hätte sie bestimmt verdient. Wenn manche in der Klinik von der Leber in 108 oder dem Knie auf der 9 sprechen, dann ist das schon respektlos. Aber hier in dieser Geschichte handelt es sich um eine Frau, die eine Krankheit hatte, Anja hat das eben schon erwähnt, die ja mit Scham, Ekel, Schuldgefühlen und viel mehr besetzt ist für diese Frau. Markus schildert uns das Leben dieser Frau in kurzen Sätzen. Da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt und es hat ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Das Alter der Frau wird uns nicht gesagt, aber es handelt sich wahrscheinlich um die Krankheit der Menorrhagie. Davon sprechen Mediziner, wenn die Menstruation mehr als 7 Tage andauert. Eine verstärkte, verlängerte Regelblutung ist für Betroffene ziemlich unangenehm und beeinträchtigt den Alltag, den Beruf und das Sexualleben entscheidend. Durch den hohen Blutverlust leiden viele Frauen unter Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Erschöpfung, Kreislaufproblemen und Blutarmut. Mit dem Blut geht auch Eisen verloren, sodass es zu einer Eisenmangelanämie kommen kann. Soweit der Netzdoktor. Ihr Frauen könntet uns wahrscheinlich berichten und vorstellen, was es bedeutet, solch eine Krankheit zu haben. Heute ist diese Krankheit heilbar, damals anscheinend nicht. Denn diese Frau hat ja viele Ärzte aufgesucht, die aber ihr Leiden nur verschlimmert haben. Diese Frau litt nicht 2 Wochen oder 2 Monate unter der Menorrhagie, sondern volle 12 Jahre. Das ist unvorstellbares Leiden. Diese Frau, so schildert es Markus uns, ist körperlich am Ende. Aber diese Krankheit beeinflusst ihr Leben stärker, als man eben nur auf den ersten Blick vermuten könnte. Diese Krankheit beeinträchtigt den Alltag der Frau umfassend. Und ich stelle euch kurz vor, wie das Leben der Frau damals wahrscheinlich zu Jesu Zeiten ausgesehen hat. Diese Frau musste in einer totalen Isolation leben, denn das Gesetz Mose schrieb ihr vor, dass sie niemanden, wirklich niemanden berühren durfte. Wer damals mit Blut in Berührung kam, der war für eine bestimmte Zeit unrein und Unreinheit war ansteckend. Nicht die Krankheit war ansteckend, sondern die Unreinheit. Diese Frau war eben 12 Jahre unrein und durfte niemanden berühren. Keinerlei Körperkontakt, keine Umarmung, nicht die kleinste Berührung. Alles, was sie anfasste, alles, worauf sie saß, wurde unrein. Wenn sich einer auf denselben Platz gesetzt hat wie sie oder im selben Bett schlief, wurde er automatisch auch unrein. Vielleicht war diese Frau verheiratet, aber spätestens nach Ausbruch ihrer Krankheit wird ihr Mann sie nicht mehr berührt und dann später auch verstoßen haben, denn er konnte es sich gar nicht leisten, gesellschaftlich ja auch unrein sein, zu sein, dann dauerhaft. Er musste ja auch arbeiten gehen. Mit einer Unreinen in einem Haus zu leben, war unmöglich. Wenn die Blutungen bei der Frau schon in der Pubertät begonnen haben, dann wäre diese Frau ganz sicher nicht verheiratet gewesen. Hätte auch keine Aussicht darauf gehabt, jemals zu heiraten oder überhaupt Kinder zu bekommen. Nach und nach hat sie dann auch ihre Freundin verloren, ihr Umfeld. Denn wer möchte schon unrein sein? So gerät sie schon nach kurzer Zeit in eine Isolation, und zwar 12 Jahre lang. Ich muss denen, die in Corona-Quarantäne waren, ja nicht sagen, was das bedeutet. 12 Jahre, keinerlei Begegnung und Berührung. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Wie sehr muss sich diese Frau nach Berührung, nach Nähe, nach Gemeinschaft gesehnt haben? Und dann die Scham, die dazu kommt. Wenn ich mir vorstelle, die immer wieder bei Ärzten, um so ein intimes Thema, verschiedene Ärzte. Wenn die Frau nach draußen ging, dann musste sie, wenn sie anderen Menschen begegnet, rufen, unrein, unrein. Und dann sind alle sofort weggelaufen, haben einen großen Bogen um sie gemacht. Diese Frau hatte keine sozialen Kontakte mehr. Und sie war nicht nur im gesellschaftlichen Leben isoliert, sondern auch im geistlichen Leben. Sie durfte natürlich auf gar keinen Fall in die Synagoge oder in den Tempel nach Jerusalem. Hätte ja alles unrein gemacht. Diese religiöse Isolation ist für die Frau zugleich eben die absolute Trennung von Gott. Denn das war damals ganz klar. Wer so lange unrein ist, wer mit einer solchen Krankheit behaftet ist und gestraft ist, wer keine Heilung findet, der muss von Gott verflucht sein. Der muss eine so schwere Sünde auf sich geladen haben, dass Gott mit ihr nichts mehr zu tun haben will. Auch Gott hat sich scheinbar von ihr getrennt. Jedenfalls aus Sicht der religiösen Führer hatte Gott diese Frau verstoßen. Sie gehörte nicht mehr zum Volk Israel. Selbst wenn sie eine schwere Sünde auf sich geladen hätte, was ja gar nicht feststeht, war sie aber auch nicht mehr in der Lage, sich von dieser Sünde irgendwie zu befreien, sich reinzuwaschen oder was weiß ich, denn sie konnte ja kein Opfer dafür bringen, was vorgeschrieben war. Sie hätte ja in den Tempel gehen müssen. Das konnte sie aber nicht tun. Das heißt, sie war hilflos, hoffnungslos, perspektivlos, nichts konnte ihr helfen. Sie hätte wahrscheinlich ein großes Opfer gebracht, wenn sie gekonnt hätte. Das hätte sie vielleicht geheilt. Der Zugang zum Tempel, der Zugang zu Gott war ihr verschlossen. Und dann, so stelle ich es mir vor, diese vielen zermürbenden Fragen, Tag für Tag, auf die sie aber keine Antwort bekommen hat. Warum ausgerechnet ich? Warum muss ich diese Krankheit haben? Warum kann ich kein normales Leben führen wie alle anderen auch? Warum ein Leid, das mich das ganze Leben lang begleitet und so einschränkt? Warum bin ich von Gott verstoßen? Warum? Und keine Antwort. Das ganze Wesen dieser Frau, dieses ganze Leben ist ausgeblutet, blass und leer, ohne Abwehrkraft, ohne Farbe, ohne Energie. Sie ist unrein, unberührbar, unfruchtbar, unzumutbar, unmöglich und unerhört. Wie sehr muss sich die Frau danach gesehnt haben, ein eigenes, wieder selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft zu führen, nicht mehr allein zu sein, alles allein zu machen. So sehr hat die Hoffnung sie getrieben, dass sie wirklich einen Arzt nach dem anderen aufsuchte. Das waren wahrscheinlich auch Quacksalber, Wunderheiler, was auch immer. Jede Chance hat sie genutzt. Sie war anscheinend vermögend, das hat sie jedenfalls aufgebraucht. So schreibt Markus, ihr Geld ist alle. Wovon sollte sie leben? Sie konnte ja nicht ihren Lebensunterhalt verdienen. Was normalerweise so war, dass Frauen, die allein standen, damals als Prostituierte arbeiten mussten, um überhaupt Geld verdienen zu können. Auch das konnte sie nicht. Sie musste betteln gehen. Und auch da, natürlich immer auf Abstand, immer mit dem Ruf, unrein, unrein. Wer wollte dieser Frau Geld geben? Wir können uns das Leben dieser Frau nicht vorstellen, was das wirklich bedeutet hat, was diese Krankheit für Konsequenzen hatte. Und dann hört sie von Jesus. Wieder nur so ein Wunderheiler, so ein Versprecher, der sagt, ja, ich heile, und ihr doch nicht helfen kann. Und was wird er wohl kosten? Ich habe eigentlich gar kein Geld mehr. Soll ich mich wirklich aufmachen? Und wie komme ich denn als Unreine überhaupt zu ihm hin? Soll ich mich wirklich aufmachen? Lohnt sich das Risiko? Das sind Fragen, die Frau wahrscheinlich beschäftigt haben, denn sie wusste es ja ganz genau. Das Gesetz sagte ihr, sie durfte ihn nicht berühren. Und Markus schildert uns dann die Begebenheit wie folgt. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und zum Vergleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Sie macht sich auf zu Jesus, denn es gab für sie ja nur noch ihn. Jesus war sozusagen ihr letzter Strohhalm und sie verstößt dafür sogar gegen das Gesetz. Sie wagt alles. Sie glaubt, dass dieser Jesus, von dem manche sagen, das ist doch der Messias, sie wagt es, ihn anzufassen. Nur sein Gewand berühren, das muss doch schon reichen. Berühren, das ist hier das Stichwort. Das, was sie nicht durfte, was ihr all die Jahre gefehlt hat, nur einmal, ein einziges Mal diesen Mann berühren. Und dann begibt sie sich in die Menge, wo sie nicht auffällt, was sie ja überhaupt gar nicht darf. Und die Worte unrein, unrein ruft sie natürlich nicht, sonst wären ja alle weggelaufen oder hätten sie mit Steinen beworfen. Und dann langsam nähert sie sich Jesus, bis sie tatsächlich sein Gewand berühren kann. Und das Wort, das hier im Griechischen für berühren benutzt wird, das ist sowas wie eine Kerze anzünden, ein Feuer entfachen. Also das ist ein ganz anderes Berühren, als wir das eben so nebenbei kennen. Sie wird wie vom Blitz getroffen sozusagen. Das ist eine Funkenbildung von Mensch zu Mensch. Eine Berührung, die mit diesem Wort Haptomai wiedergegeben wird, die löst ein intensives Körpergefühl aus, das deutlich wahrgenommen wird. Und sie spürt es ja, sie weiß es ganz genau. Ihre Blutung ist gestillt. Sie merkt es sofort. Die Berührung von Jesus macht ihr ganz klar, so eine intensive Berührung, dass sie geheilt ist. Sie durfte endlich wieder leben als Mensch, als Frau, ohne Angst und Scham. Sie war geheilt. Diese eine einzige Berührung mit Jesus hat sie geheilt. Sie konnte nichts mehr verlieren. Sie hat alles gewagt und alles gewonnen durch eine einzige Berührung. Glauben heißt alles wagen, alles riskieren, vor allem alles von Gott erwarten. So wie diese Frau. So, das war's. Ende der Geschichte. Jesus hat eine Frau im Vorbeigehen geheilt. So stark ist seine Kraft. Die Frau merkt es, er selbst merkt es auch. Aber jetzt weiter. Die Tochter des Jairus liegt doch im Sterben. Keine Zeit, sich aufzuhalten. Und außerdem, dieser Bericht reicht uns ja auch. Jesus ist der Wunderheiler und man muss ihn nur berühren. Und dann ist alles gut. So hätte Markus uns Jesus charakterisieren können. Das wäre auch schön. Jesus, der Wunderheiler, so im Vorbeigehen, zack, zack, zack. Mehr brauchen wir nicht von Jesus, oder? Aber Jesus ist dies nicht genug. Markus berichtet uns, Jesus spürte sogleich an sich selbst, das habe ich vergessen, macht nichts. Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass sich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Aber er sah sich um nach der, die das getan hatte. Jesus rennt also nicht weiter zu seinem Notfalleinsatz, sondern er bleibt stehen, er stoppt sofort, als er merkt, dass diese Heilungskraft von ihm ausgegangen ist. Er sieht sich um, fragt, wer ihn berührt hat. Und natürlich sind die Jünger verwundert, ja fast ruppig. Hä, berührt? Wer dich berührt hat? Jesus, bist du nicht ganz richtig im Kopf? Hier sind 100 Menschen um dich rum. Da fragst du dich, wer dich berührt hat? Okay, klare Ansage, Jesus, weiter geht's. Da haben dich ganz viele berührt. Lass dich doch nicht aufhalten. Wichtigeres wartet. Es geht um Leben und Tod. Und ich denke, das wird auch Jairus gedacht haben. Meine Güte, was hat dieser Mann? Meine Tochter liegt im Sterben. Jetzt mal schnell hin. Er hat furchtbare Angst um seine Tochter. Aber Jesus lässt sich nicht drängen. Nicht von der Menge, nicht von seinen Jüngern, auch nicht von dem Synagogenvorsteher. Denn Jesus will mehr für diese Frau. Darum sieht er intensiv umher. Im Griechischen ist hier ein Wort verwandt, das mehr sagt als einfach nur so mal sehen. Der Reihe nach ansehen, intensiv betrachten, so guckt er jeden Einzelnen um sich herum an. Jesus möchte es wirklich wissen, wen er geheilt hat, weil er eben mehr will für diese Frau als nur die körperliche Heilung. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Als diese Frau erkennt, die sich ja eigentlich jetzt wieder still und heimlich zurückziehen wollte, denn sie war ja da gesetzlos hingegangen, aber als sie sieht, sie kann Jesus nicht entkommen, er sucht sie, da tritt sie aus der Menge heraus und fällt vor Jesus nieder. Und damit erkennt sie ihn als Höherstehenden an, dem sie sich unterwerfen muss. Vielleicht erklärt das ihre Furcht und ihr Zittern. Denn sie hat ja als Unreine einen Rabbi berührt. Das ist ja noch schlimmer als einen Normalmenschen berühren. Einen Rabbi, den sie verunreinigt hat. Vielleicht tritt mit dem Furcht und Zittern aber auch ihr psychischer Zustand zutage, jetzt wo die körperlichen Leiden, die vielleicht im Vordergrund gestanden haben, für sie verschwunden ist. Die Frau kannte das ja seit 12 Jahren nicht mehr, dass sie überhaupt jemand angesehen hat, dass jemand ihren Blick gesucht hat, sie sehen wollte. Markus hat dann noch eine weitere Begründung für diese Angst. Sie wusste, was ihr geschehen war. 12 Jahre lang ist sie zu allen Ärzten gelaufen und es wurde immer schlimmer. Und jetzt mit einem Schlag ist sie geheilt, weil sie den Mantel dieses Mannes, den sie überhaupt nicht kannte, weil sie diesen Mann berührt hat. So kann eine Begegnung mit dem lebendigen Gott sein, dass man in Furcht und Zittern gerät. Dass es einen so überwältigt, zutiefst bewegt, auch das kann so eine Haptomai-Berührung auslösen. Vor allem, wenn wir von Gott berührt werden. Furcht und Zittern. Die Frau fällt nicht nur vor Jesus nieder, sondern sie sagt ihm, so schreibt Markus, die ganze Wahrheit. Wirklich schonungslos alles. Endlich hört ihr ja mal jemand zu. Endlich kann sie ihre ganze seelische Not auspacken. Dann berichtet sie ihm, dass sie ihn als Unreine berührt hat, was bei Strafe verboten hat. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sie legt Jesus ihr ganzes Leben hin. Das ganze Leiden, den Schmerz, die Isolation, das Ausgeschlossensein, auch von Gott. Wie sehr sie daran gelitten hat. Diese Frau sieht in diesem Moment nur noch Jesus, die Menge drumherum, die ja auch zuhört, ihre Lebensbeichte hört, ist ihr völlig egal. Das interessiert sie nicht mehr. Jesus hat sie gesucht, hat sie angesehen, will sie persönlich berühren und ihr begegnen. Sie sieht nur noch Jesus. Endlich kann sie alles loswerden, was sie in ihren 12 Jahren belastet und so kaputt gemacht hat. Ich stelle mir vor, das hat ganz schön lange gedauert, was diese Frau alles zu sagen hatte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Jairus dasteht, von einem Fuß auf den anderen tritt und denkt, was ist denn hier los? Meine Tochter liegt im Sterben. Und der hört sich das an, was diese Frau zu sagen hat. Die ist doch schon 12 Jahre krank. Das Seelsorgegespräch können die doch auch noch irgendwann führen. Was ist denn jetzt hier so wichtig? Jesus hat Zeit für den Einzelnen, für den, der es gerade braucht. Und diese Frau brauchte ihn jetzt. Endlich konnte sie es sagen. Jesus kümmert sich, er interessiert sich, er ist für den Menschen da, und zwar für den Einzelnen, nicht nur für die Menge, die da um ihn rumtobt. Niemand ist ihm egal. Jesus interessiert sich auch brennend für dich, für deine Verzweiflung, deine Ängste, für deine Nöte. Er will und er wird sich Zeit für dich nehmen. Das ist sein Wesen. Das Interesse Jesu an deiner Person steht über allem, und es gibt nichts in dieser Welt, das Jesu Aufmerksamkeit von dir ablenken könnte. Er ist wirklich für dich da. Wir sind in dieser Sache so, denke ich, manchmal ziemlich abgestumpft. Wir sind es gewohnt, dass Jesus so und so handelt, aber wir können es gar nicht mehr ermessen, was das bedeutet. Und ich glaube, wir verstehen gar nicht, was es für diese eine Frau bedeutet hat, dass Jesus sich die Zeit genommen hat, ihr zuzuhören. Aber es ist auch heute noch ein Wunder, dass Gott sich uns zuwendet, dass er sich für uns interessiert. Kein Problem ist für Jesus zu groß, zu klein, zu peinlich, zu lächerlich, zu unbedeutend oder sonst irgendwas. Und er pfeift auch auf jedes gesellschaftliche Tabu. Es gibt nichts, was ihn nichts angehen würde. Und es ist nichts auf dieser Welt so schlimm, dass wir es nicht zu Jesus bringen könnten. Nichts so peinlich, dass wir uns vor dem Retter der Welt schämen müssten. Und es ist auch nichts zu klein oder zu unbedeutend, dass es Jesus nicht interessieren könnte. Ich bin Gott jedenfalls sehr dankbar, dass diese Geschichte in den Evangelien aufgezeichnet ist, dass Jesus nicht unter Zeitdruck gerät, dass er die Not des Einzelnen sieht und sich dafür Zeit nimmt. Ich denke auch manchmal wie Jairus. Die Welt brennt, Jesus. Jetzt aber mal los. Du musst sie doch retten. Ich nehme meine eigenen kleinen Probleme nicht ernst, weil es doch viel Wichtigeres gibt. Und? Das ist wirklich ein Problem manchmal. Ich nehme auch die Probleme, kleinen Probleme anderer nicht ernst. Es gibt doch viel Wichtigeres und Größeres. Aber Jesus will nicht nur die Welt retten, sondern jeden Einzelnen will er retten. Jesus nimmt sich Zeit, er ist ganz Ohr, er ist für mich da zu 100%. Ich habe da so an meinen Dienst gedacht und da fielen mir einige Begebenheiten ein, wo ich etwas für wichtiger hielt, als mir für einen Menschen Zeit zu nehmen. Ich erinnere mich, da klingelte eine Frau an der Tür. Sie will eigentlich nur etwas vorbeibringen. Aber ich spüre, dass sie noch ein Gespräch will, dass sie eigentlich noch Zeit braucht. Aber anstatt sie hineinzubitten, sage ich ihr, dass ich ganz dringend an meiner Predigt arbeiten muss und mache ihr die Tür vor der Nase zu. Gibt ja schließlich Wichtigeres, als sich um diese Frau zu kümmern. Und außerdem, die kann ja auch wiederkommen. In der Zwischenzeit habe ich gelernt, dass es für Jesus Wichtigeres gibt als eine Predigt. Nämlich den Menschen, den einzelnen Menschen. Für ihn. Für dich hat Jesus jederzeit Zeit. Und das sollten wir auch aus dieser Geschichte mitnehmen. Für uns Einzelne, wenn uns Menschen begegnen, uns Zeit nehmen für sie. Berührung, Nähe, das ist das, was wir heute ganz dringend brauchen. Jesus jedenfalls hört sich alles an, was diese Frau zu berichten hat. Auf offener Straße nimmt er ihr die Beichte ab. Und dann spricht er sie an. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Meine Tochter, Was ist das für eine ungewöhnliche Anrede? Und es ist tatsächlich so, diese Anrede kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor. An dieser Stelle. Das sagt Jesus nur zu dieser Frau, meine Tochter. Dieses Wort drückt aus, was Jesus für diese Frau empfindet, was er in ihr sieht, nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Durch diese Anrede, und das war den Juden sofort klar, nimmt er sie als Tochter Abrahams wieder in die Gemeinschaft des Volkes Israel auf. Das, was sie so lange nicht erleben durfte, sagt er ihr mit einem einzigen Wort, Tochter. Und sie wusste es auch. Sie ist eine Tochter Abrahams, ein Kind Gottes. Das ist das Erste, was Jesus ihr klar macht. Du gehörst zu Gott. Und das ist manchmal viel wichtiger als die ganzen vielen Worte, die wir oft haben für andere. Tochter, Kind Gottes. Das Menschen zuzusprechen, du bist es, egal mit was du hier gekommen bist. Du bist und bleibst ein Kind Gottes. Bei dieser Frau, und das sagt Jesus ihr, ist die Trennung von Gott aufgehoben, wenn sie überhaupt jemals bestanden hat. Darum ist diese Übersetzung Luthers, die ich hier auch gewählt habe, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht oder beziehungsweise geheilt, einfach zu schwach. Das griechische Wort sozo, das an dieser Stelle steht, heißt nämlich retten. Natürlich kann es auch bedeuten, aus einer Krankheit retten, aber sozo, dieses griechische Wort, ist viel umfassender gedacht und wird im Neuen Testament überwiegend gebraucht als retten aus dem Verlorensein. Hinein in das Reich Gottes. Die Elberfelder Bibel erklärt den Begriff Sozo folgendermaßen. Sozo bezeichnet die geistliche und ewige Errettung, die Gott sofort an demjenigen vollzieht, der zum Glauben an Jesus Christus kommt. Es ist die gegenwärtige und reale Erfahrung, wie die Kraft Gottes aus der Knechtschaft der Sünde retten kann. Darum geht es Jesus an dieser Stelle. Er ist doch der Soter, der Retter der Welt. Dafür ist er doch gekommen. Und das möchte er dieser Frau geben. Darum hat er sie gesucht. Er wollte nicht nur, dass sie geheilt nach Hause geht, körperlich geheilt, sondern er möchte vor allen Dingen ihre Beziehung zu Gott heilen. Er möchte sie retten. Und deshalb spricht er es der Frau zu. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Du bist nicht nur gesund geworden, sondern du bist gerettet durch deinen Glauben. Du bist nicht mehr von Gott getrennt. Du musst nicht mehr in der Isolation leben. Du darfst wieder in den Tempel gehen und so weiter. Du bist aus der Knechtschaft der Sünde befreit und in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen. Dein Glaube an mich hat dich gerettet, nicht die Berührung, sondern der Glaube. Und was war das denn für ein Glaube? Ein Ausleger hat gesagt, das war doch ein Rockzipfel-Glaube. Ja, ich kann es ja nochmal versuchen. Ich habe ja alles schon versucht, jetzt versuche ich es bei dem auch noch. Ja, gehe da hin und berühre mal sein Gewand. Weil sie eben das als letzte Chance gesehen hat. Auch wenn Jesus der letzte Strohhalm ist, nimmt er den Glauben dieser Frau ernst und an. Das ist ihm genug, dieses bisschen Glauben, das die Frau hat. Da kann man in manchen katholischen Kirchen irgendeine Figur berühren und so weiter. Aber Jesus nimmt den Glauben der Frau ernst. Ein Senfkorn-Glaube, wie er selber mal sagt. Es reicht zu unserer Rettung. Das reicht Jesus. Aber auch das ist Jesus dann noch nicht genug, sondern er sagt zu dieser Frau, geh hin in Frieden. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, nicht vor den Menschen, nicht vor dem Leben und erst recht nicht vor Gott. Du bist ab jetzt in den Shalom Gottes hineingenommen. Rettung und Frieden mit Gott. das bekommt diese Frau. Das ist das, was Jesus ihr schenken will über die körperliche Heilung hinaus. Das ist das, was Jesus uns geben will, und mehr und Größeres können wir gar nicht bekommen. Wenn uns Jesus berührt, dann haben wir Frieden mit Gott. Das ist Jesus das entscheidend Wichtige. Rettung und Frieden mit Gott. Will er jedem von uns zusprechen, wenn wir zu ihm kommen. Wir können ihm alles sagen, was uns belastet. Es ist ihm eben keine Schuld zu schwer, kein Thema zu fremd oder abstoßend. Jesus möchte dich gerne berühren. Er möchte sich gerne von dir berühren lassen mit einem kleinen Senfkorn Glauben. Das reicht ihm. Und er wird dich im Innersten berühren. Er wird es dir zusprechen: Meine Tochter, mein Sohn, dein Glaube hat dich gerettet. Friede sei mit dir. Und dann sagt er ihr noch einmal: Sei gesund von deiner Plage. Jetzt kann die Frau wirklich mit Gewissheit nach Hause gehen, dass sie dauerhaft geheilt ist. Ich habe mich gefragt, wer hat hier wen berührt? Ja, die Frau berührt Jesus am Gewand und gibt dafür ganz schön viel hin. Die Gefahr, dass sie entdeckt wird. Aber Jesus berührt diese Frau in ihrem tiefsten Innern, in ihrem umfassenden Sein ganz und vollständig. Und diese Berührung Jesu verändert das Leben der Frau total. Es wird leider nicht berichtet, wie es der Frau gegangen ist, nachdem Jesus mit ihr gesprochen hat. Aber ich kann mir denken, dass sie total erleichtert in ihr neues Leben startet. Sie ist gerettet. Sie hat Frieden mit Gott, den ihr Jesus zugesprochen hat. Mehr braucht sie nicht. Sie kann ganz neu anfangen. Jesus hat ihr das Leben geschenkt. Jesus möchte dich berühren. Da, wo keiner hinsehen darf. Da, wo auch keiner hinkommt. Da, wo du dich vielleicht selbst isoliert hast, aus Scham, aus Angst, aus welchen Gründen auch immer. Komm zu Jesus, berühre ihn und er wird dich berühren. Amen.